Genau, wo sind wir gewesen? Wir sind so in einer Zeit von Krise. Oder unsere Eileen, unsere jüngste Tochter, ist jetzt 2 Jahre und 2 Monate und seit sie auf der Welt ist, haben wir Krise. Also nicht agieren, sie ist der Sonnenschein in der Krise. Aber sie ist jetzt so ein Krisenkind, können wir sagen, wenn man die Umstände anschaut. Oder also sie ist auf die Welt gekommen, gerade so in Corona-Zeit, hat die Menschen eigentlich nur mit Masken gekannt, draussen zu Hause. Und kaum ist das durch, kommt der Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Und wir sind uns das ja nicht so gewöhnt, dass es so viele Krisen gibt. Also wenn ich zurückschaue auf die 40 Jahre vorher, als ich kam in meinem Leben, hat es nicht so viele Krisen gegeben. Es hat einen Jugoslawienkrieg gegeben, der ist jetzt auch nicht so weit weg geografisch. Es hat einen Golfkrieg gegeben. Es hat natürlich auch den Islamischen Staat gegeben. Es hat auch Krisen gegeben, das ist keine Frage. Grosse Krisen auch, Boko Haram und so in Nigeria. Aber wenige Sachen, die uns so persönlich betroffen haben, weil es halt doch immer ein bisschen weiter weg war, oder? Und jetzt sind wir plötzlich in Situationen, die uns sehr, sehr persönlich betreffen. Und mein erster Punkt ist, Krisen gehören zum Leben. Es ist normal, dass es Krisen gibt. Krisen hat es schon immer gegeben in der Geschichte der Menschheit. Und es hat weitaus grössere Krisen gegeben als Corona und der Konflikt, wobei, wo wissen ja noch nicht, wo der Konflikt hinführt. Das ist natürlich klar. Wir haben ja auch Angst vor einem Weltkrieg, vor einer atomaren Katastrophe. Das wissen wir noch nicht. Aber mein erster Punkt ist, Krisen sind Teil von unserem Leben. Und in so Krisen habe ich gemerkt, stellen mir die Leute vor allem 2 Fragen. Und eine dritte habe ich noch dazu genommen. Ich möchte auch auf diese Frage Antwort geben in dieser Predigt, oder zumindest Ansatz. Ist es Endzeit? Das fragen mich die Leute, oder? Joel, jetzt ist Corona, jetzt ist Russland, Ukraine. Ist jetzt Endzeit? Die zweite Frage ist, wem soll ich noch trauen, oder? Wir haben so die Medien, die erzählen einem etwas über Corona, über die Impfung oder auch im Ukraine-Russland-Konflikt sind sehr pro-westlich eingestellt. Dann höre ich aber auf Facebook etwas oder von dem und diesem. Wem soll ich noch trauen? Also, welcher Information kann ich denn trauen heutzutage? Und das Dritte, und das ist für die Frage, die ich dazu bringe, weil das stellen Christen dann nur im besten Fall, fände ich aber die wichtigste, wäre die Frage, wie verhalte ich mich als Christ in einer solchen Krise? Das ist eigentlich für mich die wichtigste Frage, wobei die anderen 2 natürlich auch nicht unwichtig sind. Im Römer 8, Vers 18 und 19, gerade als erstes, wenn wir heute über Krise reden, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Christen haben seit jeher eine Kraftquelle in Krisen. Und das ist die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und das hat Christen unterschieden von der Welt. Christen werden in Krisen nicht depressiv. Sie lassen sich nicht auf eine ungesunde Art, es gibt auch eine gesunde Art, aber nicht auf eine ungesunde Art einnehmen von einem Haufen Theorien, sondern sie haben eine Quelle von der Hoffnung und von der Freude. Und ich meine, es ist dir auch klar und mir auch, aber weder am Corona noch der Ukrainer dient, wenn wir jetzt uns alle den Kopf hängen lassen und depressiv durchs Leben gehen, wir haben den Zugang zu der Freude. Und wie mehr im zweiten Teil von dem Vers steht, dass die Schöpfung wartet auf eine Erlösung. Es ist ein biblisches Bild, dass die Schöpfung auf eine Erlösung wartet und es ist ein biblisches Bild, dass am Endzeit ist ein Vergleich mit einer schwangeren Frau mit Wehen. Das ist ja auch immer wieder predigen da. Ich bin bei 5 Geburten dabei gewesen und ich weiss jetzt langsam, wie es funktioniert mit den Wehen. Sie kommen immer häufiger und immer schwerer. Und das ist das Unfaire daran, weil ich jetzt immer fairer gefunden, dass sie, wenn sie häufiger werden, ein bisschen leichter werden. Oder dass sie am Anfang schwerer sind und wenn es immer schneller wird, ein bisschen leichter. Oder? Aber sie werden immer häufiger und immer schwerer. Und das ist so ein Bibelbild und darum wartet auch die ganze Schöpfung auf eine Erlösung. Genau. Aber gehen wir nochmal zurück zu der Krise. Krise hat es immer gegeben. Ich habe hier ein Bild mitgenommen. Kannst du das mal zeigen von dem Gebäude in Prag? Wer hat das Gebäude schon mal gesehen? Ist das schon mal jemand gewesen? Sind es ein paar? Was ist da passiert? Ein bisschen Geschichtsunterricht. Ja, was? Prager Fenstersturz, genau. Das war die Eröffnung von einer wirklich heftigen Krise. Ich möchte dir einfach mal zeigen, durch was für Krisen Leute gegangen sind in der Weltgeschichte. Wir schreiben das Jahr 1618. 100 Jahre nach dem Auftreten von Luther. Europa ist gespalten in ein reformiertes und in ein katholisches Gebiet. Und die Stimmung ist aufgeladen zwischen den 2, zwischen der reformierten Macht und der katholischen. Prag, Böhmen, hat man dann noch gesagt, noch nicht Tschechien. Böhmen ist reformiert und ein katholischer Kaiser will Böhmen rekatholisieren und schickt ihn gesandthaft auf Prag, in das Gebäude. Und relativ publikumswirksam, was machen die Prager? Sie nehmen die Gesandtschaft und werfen sie einfach aus dem Fenster. Übrigens auf dem Miststock, die haben das überlebt. Ich war dort, also man stellt sich immer so brutal, also brutal ist es, ist eine höhere Distanz. Wahrscheinlich haben sie schon ein paar Schrammen gehabt. Aber der Punkt ist der, das hat einen Funken, es war genau der Funken, den es gebraucht hat, wie oft bei so Kriegen, oder? Und es hat einen Religionskrieg ausgelöst, der 30 Jahre bekannt unter dem 30-jährigen Krieg. Der 30-jährige Krieg ist, wie gesagt, 30 Jahre gegangen, hat angefangen als Religionskrieg, aber in den Konflikt haben die Menschen gemerkt, hey, wir können uns auch noch Länder holen. Und es hat angefangen mit dem Religionskrieg und geendet mit einem Territorialkrieg, wo 30 Jahre blutigste Schlachten gewesen sind. Und ich möchte vorlesen aus Wikipedia, die Kriegshandlungen und die durch sie verursachten Hungersnoten und Seuchen hatten ganze Landstriche verwüstet und entvölkert. In Teilen Süddeutschland überlebte ein Drittel der Bevölkerung. Ich war dort, wir haben das mit dem Stabführerverzug als Weiterbildung angeschaut. Der Krieg hat zwei Drittel der Bevölkerung in Süddeutschland umgebracht. Die Männer mehrheitlich durch die Schlachten, die Frauen und die Kinder mehrheitlich durch Hunger und durch Seuchen. Durchschnittliche erwarte Alter zu dieser Zeit 35 bis 40, 30 Jahre davon Krieg. Das heisst, der durchschnittliche Mensch hat den grössten Teil von seinem Leben in einem blutigen Krieg verbracht. Und du merkst, Krisen sind nichts Neues. Krisen sind immer Bestandteil der Menschheit. Man kann sogar sagen, die relativ krisenlose Zeit, die zumindest wir Schweizer hatten, das gilt ja nicht für die Welt, aber wir hier in Westeuropa, ist eine Ausnahme. Das ist nicht die Norm, dass man einfach so 40, 50, 60 Jahre in einem Frieden lebt. Das ist eine Gnade. Auch Investoren, erfolgreiche Investoren, die wissen, in einer Krise musst du investieren. Weil die Krise geht vorbei. In der Krise sind viele gelähmt, also investiert man. Und gute Geschäftsleute wissen, dass ihre besten Leute die stehen immer auf in einer Krise. Also in einer Krise zeigt sich ein guter Leiter, nicht wenn alles gut läuft. Also Krisen gehören zum Leben, Krisen sind normal. Und ich plädiere für einen nüchternen Umgang mit Krisen und auch für Menschen, die freudig sind im ganzen Sinne, weil die Freude Gott bleibt unsere Stärke. Genau. Das ist genau, was mir auch noch wichtig ist bei dieser Predigt zu sagen, darum bin ich ein bisschen nervös bei dieser Predigt, ich will da niemandem auf den Fuß stehen. Vor allem jetzt beim zweiten Punkt, die missverstandene Offenbarung. Das ist jetzt ein bisschen meine Meinung hier innen. Kannst du den Titel mal bringen da? Die missverstandene Offenbarung. Gehen wir mal rein mit Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest. Und glücklich, wer über diese prophetische Botschaft, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Also das ist so die Einleitung von der Offenbarung und ich habe hier ein Bild gebracht von einer Frau, die studiert und glücklich ist. Das heisst, können wir das Bild mal haben, genau von dieser Frau, die hier glücklich studiert? Genau, also wenn du das Buch liest, dann wäre das Ziel dahinter, dass du glücklich wirst. Es ist eine prophetische Botschaft, die dich glücklich macht. Jetzt weisst du, was fällt mir auf bei Leuten, die zurzeit ganz viele Endzeittheorien auf die Beine stellen, sie sind nicht glücklich. Es macht ihnen Angst. Es führt so in eine Ansicht von, was kommt da alles Schlimmes. Aber Offenbarung 1, Vers 3, glücklich. Das wäre das Ziel. Das Buch soll die Leute glücklich machen. Und darum glaube ich, wir haben das Buch missverstanden. Weil was machen wir aus dem Buch? Wir nehmen die Kapitel, also ich tue immer im ICF College, und ich eben die Offenbarung lehre, sage immer, es gibt eine offizielle Einteilung und es gibt eine Joel-Einteilung der Kapitel. Kapitel 1 bis 5 und 19 bis 22 sind die normalen Kapitel und Kapitel 6 bis 17 oder 18 sind die freakigen Kapitel, oder? Und dann gibt es die freakigen Kapitel mit Wesen, mit 10 Hörnern und 7 Füßen und so weiter und so fort, die gegeneinander kämpfen, alles Mögliche. Und wir nehmen die und machen so 1:1 Auslegungen. Und sagen, ja, das eine Horn das steht für den Putin und das andere Horn steht für den Trump. Oder der Trump steht natürlich für den Trompeten, weil Trump bedeutet ja Trompeten, oder? Und so weiter und so fort. Und wir machen alle möglichen Theorien. Aber was ist denn das Ziel? Ich habe noch andere kurze Geschichte. Ich habe College unterrichtet, eine Offenbarung, letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Und ich komme an und da kommt einer von den Studenten, den ich mega gerne, ein mega sympathischer Typ, kommt auf mich zu und sagt, Joel, sagst du uns heute, wo wir stehen in der Offenbarung? Wo genau wir stehen? Und dann habe ich gesagt, nein, kann ich nicht sagen, ich habe doch keine Ahnung. Dann schaute mich so an und sagte, wir stehen genau zwischen Offenbarung 13 und Offenbarung 14. Und mir macht das ein bisschen Angst, weil sich diese Theorien selten bis nie bewahrheitet haben. Um was geht es denn in der Offenbarung? Ich habe euch etwas gelernt, immer wieder. Die Bibel schafft mit Wiederholungen, wenn etwas wichtig ist. Wir haben immer das Bild von diesen 24 Ältesten, die vor dem Lamm auf die Knie gehen und sagen, heilig, heilig, heilig. Dreifache Wiederholung, mega wichtig. Wir haben das Gleichnis von Lukas 15, das verlorene Schaf. Die verlorene Münze, der verlorene Sohn. Jesus erzählt dreimal das gleiche Gleichnis, so ein bisschen mit einem anderen Schwerpunkt. Dreifache Wiederholung. In der Offenbarung haben wir eine siebenfache Wiederholung. Und es zeigt uns, warum es geht, um was es geht in diesem Buch. Fangen wir mal an mit Offenbarung 2,7. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Also das ist Offenbarung 2, Vers 7. Betonung liegt auf siegreich. Also wir suchen Menschen, die siegreich auf diesen Kämpfen. All die Monster kommen, all die Wesen, die Hure Babylons und so. Wir suchen Menschen, die siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Das ist Offenbarung 2, Vers 7. Dann gehen wir zu Offenbarung 2, Vers 11. Das habe ich nicht mehr alles auf dem Screen, das lese ich einfach vor. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Dann gehen wir Offenbarung 2, Vers 17. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Dann gehen wir Offenbarung 2, Vers 26. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Dann gehen wir Offenbarung 3, Vers 5. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Dann gehen wir Offenbarung 3, Vers 12. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und dann gehen wir noch zu Offenbarung 3, Vers 21. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Siebenfache Wiederholung, soweit ich weiß, einmalig in der ganzen Bibel. Das ist das Herz der Offenbarung. Die Offenbarung zeigt uns mit ganz vielen Bildern, es wird ein grosser Kampf stattfinden. Es wird Gericht geben. Es wird Verschiedenes geben, das uns durchschüttert, Krise. Und das Ziel von uns ist, siegreich zu sein. So haben Jahrhunderte lang Christen die Offenbarung gelesen. Der Trend, dass man die Offenbarung so eins zu eins ausleitet und sagt, der Kopf steht für das und so weiter und so fort, das ist ein Trend aus dem 18. Jahrhundert. Das hat man früher in der Kirchengeschichte nicht gemacht oder nur ganz, ganz selten. Das ist ein neumodischer Trend. Sondern wir haben die Offenbarung gelesen und haben gesagt, wenn immer wir eine Schwierigkeit haben, ich meine, Christen waren unter dem Nero. Sie haben gesagt, der Nero ist der Antichrist, aber wir bleiben siegreich. Denn zur Zeit von Hitler, der bringt ja alles mit für einen Antichrist. Der hat ja auch noch die Juden ausrotten. Ich meine, Corona, Ukraine, Russland haben ja nichts mit den Juden zu tun. Aber da hat man noch die Juden konsequent ausrotten. Er bringt alles mit für einen Antichrist. Und Christen haben gesagt, wir bleiben siegreich. Die Offenbarung als ein Trostbuch in der grössten Krise, wo man drin ist im Leben oder auch weltweit. Und wir haben es gehört, die Menschen sind durch so viele Krisen durchgegangen und sie haben festgehabt. Was sind die Schwerpunkte der Offenbarung? Durchhalten in der Verfolgung. Genau, dann standhaft sein in der Versuchung. Das ist nicht das Gleiche. Oder? Verfolgung ist gegen aussen, das ist Druck, du musst ins Gefängnis, wirst ermordet. Versuchung kommt so schleichend, es nimmt dich so Stück für Stück dein Herz weg von Jesus oder? Und führt dich zu einem anderen Gott. Ewigkeitsbezogen Leben und natürlich Hinweise auf die zukünftige geschichtliche Entwicklung ist schon auch ein Teil der Offenbarung, der aber relativ schwer auszulegen ist. Und das dürfen wir auch machen. Es ist auch wichtig, dass man den Spirit erkennt. Aber ich plädiere immer dafür, lass uns den Spirit erkennen dahinter und lass uns aber den Schwerpunkt auch nicht vertauschen von diesem Buch. Es geht um Menschen, die siegreich sind in dieser Zeit. Und jetzt ist die Frage natürlich, ja, aber heisst das, wir sind nicht in der Endzeit? Was ist denn überhaupt Endzeit? Ich muss es vielleicht kurz erklären, oder? Wir glauben, dass Jesus kommt zweimal auf die Erde. Er ist einmal gekommen, Weihnachten vor 2000 Jahren, wobei es wieder nicht genau Dezember war, wenn er gekommen ist, aber er ist einmal gekommen und ist dann gestorben, auferstanden, zurück zum Vater und er kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann fängt die Ewigkeit an. Sein Paradies, das Leben bei Gott oder das Leben getrennt von Gott. Und wenn er das zweite Mal kommt, das ist dann das Ende von dieser sogenannten Endzeit. Also das heisst, es gibt eine Endzeit, dort wird schon vieles aus den Fugen geraten, es wird drunter und drüber gehen und dann kommt Jesus wieder. Was ich wichtiger finde, als dass wir die Offenbarung eins zu eins deuten können, ist, dass wir Zeichen von der Zeit deuten können. Zeichen von der jetzigen Zeit, in der wir leben. Wo führt denn der Zeitgeist uns heute hin? Ist es Endzeit oder ist es nicht Endzeit? Es ist immer näher an der Endzeit. Aber wenn Leute natürlich so ein unmittelbares Endzeitverständnis haben, wird es auch ein bisschen gefährlich. Es hat eine theologische Bewegung gegeben, so ein im charismatischen Bereich zu Hause. Die haben gesagt, hey, sie haben so junge Pastoren gehabt, und gesagt, wir machen denen keine Pensionskasse. Weil es ist Endzeit. No way, die werden pensioniert, Jesus ist schon lange wiedergekommen. Weißt du, das Problem ist, sie sind alle pensioniert worden, ohne Pensionskasse. Die armen Keiben, oder? Und darum, ich glaube, wir dürfen ruhig uns vorbereiten aufs Alter, uns aufs Alter freuen und gleichzeitig auch wissen, Jesus kann wieder jederzeit wiederkommen. Aber ich glaube, viel wichtiger, dass wir jedes Wesen von dieser Endzeit deuten können, ist, dass wir Zeichen von der jetzigen Zeit deuten können. Das ist zentral. Und wenn wir in Matthäus 16, Vers 2 und 3 sagt Jesus, er aber gab ihnen zur Antwort, am Abend, wenn der Himmel sich rot färbt, sagt ihr, das Wetter wird schön. Und am Morgen, wenn der Himmel sich rot färbt und trüb aussieht, sagt ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. So hat man es früher gemacht, ich schaue einfach aufs App. Sagt es mir auch, aber die Zeit verändert sich, oder? Das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit zu verstehen, dazu seid ihr nicht in der Lage. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Zeichen von der Zeit zu verstehen. Ich möchte dir aber ganz einen wichtigen Punkt geben. Viel wichtiger, wenn du die Zeichen von der Zeit verstehst, als dass du endlose YouTube-Clip schaust, ist, dass du die Bibel liest. Wenn wir das Zeichen der Zeit verstehen wollen, müssen wir sein Wort verstehen. Und ich glaube, dann ist es auch nicht kompliziert, das Zeichen der Zeit zu verstehen. Wenn wir gegründet sind in seinem Wort, dann werden wir relativ schnell eine Gesellschaft durchschauen können und das Zeichen dieser Zeit verstehen. Ich möchte dir mitgeben, wo ich glaube, wo wir heute stehen, oder ein paar Gedanken. Wir haben heute so zwei grosse Trends, die zu Ende gehen, soziologisch gesehen. Wir sind in der postchristlichen Zeit und wir sind in der postkollektiven Zeit. Was bedeutet das? Postchristlich bedeutet, unsere Gesellschaft ist über Jahrhunderte, wenn nicht über 1000 oder 1500 Jahre vom Christentum geprägt. Der Kaiser Konstantin hat 324 nach Christus den christlichen Glauben zur Staatsreligion gemacht und seitdem hat der christliche Glaube unser Leben geprägt. Dieser Trend, sagt man, ist in Westeuropa zu Ende gegangen vor vielleicht etwa 30 Jahren. Noch vor 50, 60 Jahren, wenn ein Bärli im Konkubinat gelebt hat, also ohne Trauschein zusammen, war eine Wohnung wählen, fast keine Chance. Es war noch ein stark christlicher Wert. Heute sind wir in einer postchristlichen Zeit. Regieren tut der Mensch, auf das komme ich dann nachher noch, und nicht mehr Gott. Zweitens sind wir in einer postkollektiven Zeit. Du musst dir vorstellen, die Menschheit ist zum grössten Teil der Zeit sind es nur ganz wenige gewesen, die im Überfluss gelebt haben. Die Normalbevölkerung, auch in der Schweiz, die Schweiz war vor 100 Jahren das Armenhaus von Europa, oder vor 200 Jahren. Gell? Auch in der Schweiz hat ums Überleben gekämpft oder hat zumindest nicht Luxus gehabt. Und darum hat man das Kollektiv regiert, also die Familie, der Clan, nicht der Einzelne. Wenn aber Überfluss herrscht, dann fällt auf das Individuum regieren, der Einzelne, Selbstwirkung, mir muss es gut gehen. Und auch dieser Trend ist vorbeigegangen, das Kollektiv regiert, heute regiert das Individuum, weil wir Überfluss haben. Das heisst, zwei Trends, die jahrhundertelang regiert haben, gehen fast aufs Mal zu Ende. Das führt die Gesellschaft immer in eine Neuausrichtung und in eine Verwirrung. Und ich möchte gar nicht sagen, das ist nur schlecht, das hat in gewissen Bereichen sicher auch Chancen, wenn man alte Zöpfe abhaut. Aber was wir ja sehen, ist der Humanismus, der regiert. Humanismus war so die Pendelbewegung von dem Mittelalter, wo alles nur um Gott und Kirche drüllt hat. Humanismus heisst, wir zählen den Mensch in den Mittelpunkt. Der Mensch hat Gott ersetzt. Der Mensch sagt, ich will selber Gott sein. Ein gutes Beispiel ist Abtreibung. Oder? Ich bin Gegner von der Abtreibung, weil, aus einem einfachen Grund, weil wir glauben, dass Gott Leben schafft. Also wird eine Frau schwanger, vielleicht hat sie nicht gut verhütet, vielleicht ist sie jung, das ist alles wahr. Aber Gott schafft das Leben und nicht der Mensch. Gott gibt sein Ja-Wort zu einem Leben. Und darum soll ein Baby ausgetragen werden. Vielleicht kann man es zur Adoption freigeben, es gibt verschiedene Wege, das ist klar. Es sind auch grosse Nöte dahinter, keine Frage. Aber wir glauben, Gott hat das Leben geschenkt. Eine Gesellschaft, die postchristlich ist, sagt, ich bin Gott. Ich bin Frau, es ist mein Baby, mein Lieb, ich darf selber entscheiden, weil ich bin Gott. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der jetzt spezifisch unsere Gesellschaft von heute betrifft, das ist der Freiheitsbegriff. Wenn wir noch zurückgehen in meine Generation, 42, ich bin so, man sagt, so generationenmässig so zwischen Modernen und Postmodernen gross geworden, oder? So wie man das genau bedeutet. Ich erkläre dir, was ich unter Freiheit verstanden habe. Alle in meinem Alter können sagen, ja, so ist es. Freiheit für mich war Emanzipation. Also, wenn mein Vater gesagt hat, mein Grossvater war Gärtner, ich bin auch Gärtner, du bist auch Gärtner, dann habe ich gesagt, Emanzipation. Jetzt weiss ich, was ich ganz sicher nicht werde, nämlich Gärtner. Weil ich bin frei. Verstehst du den Gedanken? Wenn der Pfarrer gesagt hat, ich erwarte euch nächsten Sonntag alle in der Kirche, dann hast du gesagt, ich weiss sicher, was ich nächsten Sonntag nicht mache, nämlich in die Kirche. Weil ich bin frei. Ich bin emanzipiert. Wenn mein Vater gesagt hat, du darfst schon an die Party gehen, aber um 12 Uhr bist du heim, dann habe ich mir gesagt, ich schließe mich am Morgen um 2 Uhr durch das Fenster rein, weil ich bin frei. Verstehst du? Das ist Emanzipation. Das war der Freiheitsbegriff von unserer Zeit. Aber die Generation Z, die wir heute drin ist, die hat einen anderen Begriff von Freiheit, nämlich ich lege mich nicht fest. Das ist eine andere Art Freiheit, weil unsere Generation ja schon das aufgelöst hat mit dieser Emanzipation, ist heute die Form von Freiheit, ich lege mich nicht fest. Du kennst das bekannte WhatsApp, wo wenn wir abmachen, keine Ahnung, ich komme 3 Minuten zu spät. Ich lege mich nicht fest. Und das zeigt sich zum Beispiel im sexualethischen Bereich. Die Bibel sagt, es gibt Mann und Frau. Oder? Ich versuche jetzt ein bisschen klar zu sein. Der Mensch von heute sagt, vielleicht bin ich Mann, vielleicht bin ich Frau, vielleicht bin ich beides, vielleicht bin ich nichts. Ich will mit dem die Probleme nicht abspielen von wirklich Leuten, die sich im falschen Geschlecht fühlen. Ich glaube, das gibt es. Das sind reelle Probleme, über die muss man auch reden. Aber grundsätzlich ist dahinter ein Geist, der sagt, ich lege mich nicht mehr fest, vielleicht bin ich heterosexuell, vielleicht bin ich homosexuell, vielleicht bin ich asexuell, vielleicht bin ich polyamorös. Und SRF.ch macht sogar Clips zu allen möglichen Lebensformen. Oder? Lass uns heute mal die polyamoröse Ehe vorstellen, also ein Mann mit x Frauen, auch das ist gut, sie darf einfach nur eine heiraten, aber alles andere ist dann möglich. Hauptsache, wir legen uns nicht mehr fest. Das ist der Freiheitsbegriff der heutigen Zeit. Und vielleicht sagst du, das ist ja noch sympathisch. Weißt du, was ich dir sage? Es ist mega gefährlich. Weil wir brauchen immer eine Instanz, die grösser ist als wir. Stell dir vor, du hast eine Firma und es sagt dir niemand mehr, was du zu tun hast, das artet immer nach Chaos. Die ersten Tage finden es noch cool. Sagst du, wow, niemand sagt, was mir zu tun hat. Weißt du, was ich mache? Keine Ahnung was. Mit der Zeit merkst du, ist es Chaos. Und am Schluss sagst du, bitte, lass uns wieder einen Chef bestimmen. Und dort, wo wir den Zugang zu seinem Wort verloren haben und gesagt haben, wir möchten keine Autorität mehr über uns, haben wir plötzlich nicht mehr einen Gott, weil Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit, sondern wir haben wieder Milliarden von Göttern. Und das artet immer aus in einem Konflikt. Und das wird immer schwierig. Und darum ist es eine Freiheit, ich lege mich nicht mehr fest, ist eine riesige Gefahr. Verstehst du, der Kommunismus, wo der Karl Marx seine ideologische Grundlage geschrieben hat zum Kommunismus, hat er ein gutes Anliegen gehabt, wir sind alle gleich. Und weißt du, was ist es geändert unter dem Stalin in eine der brutalsten Diktaturen unserer Geschichte? Mit einem wahren Anliegen. Wir möchten niemandem wehtun. Und dort, wo du niemandem wehtun willst, weißt du, was passiert? Interessanterweise, es gibt eben Leute, die haben eine Instanz, wie zum Beispiel wir oder Moslems oder wer auch immer. Und die werden zu einer Bedrohung. Und dann entwickelt sich ein Mainstream. Und der Mainstream ist plötzlich die, die sagen, was stimmt und was nicht. Und jeder Mensch, der sich irgendwo dem Mainstream widersetzt, wird irgendwo abgesetzt, dann wird widersprochen und so weiter und so fort. Und darum, ich meine, ich bin ja eher ein angepasster Mensch. Und gleichzeitig sage ich auch gegenüber den Medien, ich finde Medien spannend, ich finde, sie machen vieles auch gut, aber gleich, man muss es heutzutage wirklich mit einer gewissen Vorsicht auch lesen. Weil ein Mainstream hat heute so eine Kraft bekommen. Ob das bei Corona ist, ob das bei Ukraine, Russland ist, ob das darum geht, wie wir im sexuell-ethischen Bereich miteinander leben, Abtreibung, was auch immer. Ein Mainstream nimmt die Kraft ein und eigentlich die Auseinandersetzung, die differenziert ist, die auf Toleranz, auf wirklich Toleranz beruht, wird abgeschnitten. Und darum glaube ich, dass es so wichtig ist, uns mit dem Wort Gottes als erstes zu befassen. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe in dieser Fastenzeit meinen Medienkonsum auf 10 Minuten reduziert. Und ich sage dir, es langt im Moment für mich. Natürlich, irgendwann werde ich Zeit wieder kommen, wenn ich mir die Luzerner Zeitung wieder kaufe, jeden Tag 20 Minuten lesen, für die Anliegen beten. Ich möchte schon informiert sein. Aber ich merke, wenn ich die Bibel lese, kurz in die Medien schaue, das langt, um zu verstehen, was heute abgeht. Und ich komme sogar noch, by the way, auf der Seite noch mit über, dass der EVZ gewonnen hat, Italien nicht an die WM-Fahrt, was natürlich traurig ist für mich. Auch für das langen die 10 Minuten, oder? Aber verstehst du den Punkt? Lass uns doch Zeichen von dieser Zeit erkennen. Was ist das Problem? Ich habe ein Bild dabei von einem Thron. Das Problem ist, dass der Mensch sich auf den Thron gesetzt hat, wo Gott hingehört. Das ist in unserer westlichen Welt das Problem. Und solange das der Fall ist, wird eine Welt Verwirrung haben in vielen Bereichen. Es wird irgendwo eine Diktatur geben von der Mehrheit oder eine Art so einen starken Mainstream, ohne jetzt hier einen ganzen Haufen Problematik zu machen oder eine Dramaturgie zu schüren. Aber auf diesen Thron gehört Gott. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche. Das ist viel wichtiger, ist meine Meinung, als zu wissen, welches Monster die Offenbarung genau welche Zeit widerspiegelt. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Das sind Zeichen der Zeit. Der Mensch hat sich auf den Thron gesetzt und mehr als ICF Zentralschweiz und ganz viele andere Kirchen, Freikirchen, Landeskirchen, setzen sich dafür ein, dass Gott auf dem Thron bleibt, wo er hingehört. Yes. Genau. Jetzt kommt für mich die wichtigste Frage. Wie verhalten wir uns als Christen in der Krise? Und etwas, was ich an der Offenbarung liebe, das sind die Rückblenden. Immer wieder, wenn du die Offenbarung liest, oder vielleicht sind es auch Vorausblenden, liest du von einer Gruppe von Christen, die in dieser Endzeit Gott treu geblieben sind. Und diese Christen werden näher beschrieben. Das sind so die Helden, die standhaft geblieben sind, die siegreich geblieben sind, die sich eben in dieser Endzeit, in dieser Krise, in diesen Wehen so verhalten hat, wie sich ein Nachfolger von Jesus eben darf verhalten. Ich möchte zwei von diesen Stellen vorlesen. Offenbarung 14, Vers 4. Sie, da geht es, glaube ich, um die 144.000, die eine symbolische Zahl ist, also es kommen nicht nur 144.000 in den Himmel. Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt, wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. In der Krise sucht Gott Menschen, die am Lamm treu bleiben. Krisen sind immer eine Gefahr und eine Chance. Meine Grossmutter hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, also in der Schweiz natürlich, jetzt nicht im Krieg selber, aber auch mein Grossvater war im Zollamt an der Grenze. Sie mussten jahrelang auf ihn verzichten. Sie hat gesagt, der Krieg holt aus den Menschen immer die besten Eigenschaften raus und die schlimmsten. Das macht einen Krieg, das macht eine Krise, auch in deinem Geschäft und so weiter. Sie holt aus den einen die besten Eigenschaften raus, weißt du, hey, aus dir kannst du bauen und auf der anderen die Schlimmsten. Und da reden wir von Menschen, sie sind treu geblieben gegenüber dem Lamm. Sie haben sich nicht schuldig gemacht. Sie haben sich rein bewahrt. Auch in der Krise. Sie haben nicht angefangen zu lügen. Sie haben nicht angefangen zu stellen. Sie haben sich nicht angefangen zu bereichern. Sie sind einfach sauber geblieben. Und dann in der Offenbarung 20, Vers 4 und 5. Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, das sind Märtyrer, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und haben sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf die Stirn oder auf der Hand anbringen lassen. Jetzt wohnen sie wieder lebendig und regierten 1000 Jahre lang zusammen mit Christus. Was hat die Märtyrer ausgemacht? Sie haben das Wort von Gott bewahrt, sie haben festgehalten, sie haben sich zu Jesus bekannt, sie haben das Standbild nicht angebetet. Sie haben die Menschen, die sich selber auf den Thron gesetzt haben, nicht angebetet. Gott war auf ihren Thron und sie haben das Wort Gottes hochgehalten, auch wenn es unpopulär war zu dieser Zeit. Gott sucht die Krisen, die wir haben, wie Corona, Ukraine, Russland. Vielleicht wird sie schlimmer, vielleicht kommen andere Krisen, die schlimmer werden. Vielleicht auch nicht, ich weiß es ja nicht. Aber Gott sucht Menschen, die reinbleiben und sein Wort hochhalten. Das ist unsere Aufgabe. Krisen, das ist meine tiefste Überzeugung, das ist so eine Chance. Ich habe Ehepaare gesehen in Krisen, wenn sie angegangen sind, im Gebet, in einer Beratung, dann konnten die neu aufblühen. Ich habe Gemeinden gesehen, Krisen, wenn sie sich zusammengesetzt haben im Gebet und sich beraten haben, sie können neu aufblühen. Krisen sind eine Chance, um einen Unterschied zu machen, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Das ist unsere Aufgabe. Und ich weiss, ich habe den Text schon mal vorgelesen, aber es ist einfach aus der ganzen Kirchengeschichte einer meiner absoluten Lieblingstexte. Das ist von dieser Pest in Alexandria. Vielleicht magst du dich noch erinnern. Ich möchte das noch mal vorlesen. Es war eine grosse Pest in Alexandria, ich glaube im 3. Jahrhundert. Und dann schreibt ein nicht christlicher Geschichtsschreiber Folgendes. Furchtlos besuchten sie, also Christen, die Kranken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie um Christi willen und schieden freudig zugleich mit ihnen aus dem Leben. Die Menschen, die haben gesehen, da ist eine Pest. Sie haben gesagt, wir müssen diesen Leuten helfen. Sie haben sie gepflegt, sie sind gestorben dran. Ja, viele starben selbst, nachdem sie anderen durch die Pflege die Gesundheit wieder verschafft und deren Tod gleichsam auf sie verpflanzt hatten. Bei den Heiden aber fand gerade das Gegenteil statt. Verhalten der Krise. Sie stießen diejenigen, welche zu erkranken begannen, von sich, flohen von den Teusern hinweg, warfen die Halbtoten auf die Straße und ließen die Toten unbeerdigt liegen. Also du hast da die zwei Lager, Christen, die innen sind, die Kranken gepflegt haben, gestorben sind, an der Pest, nach dem anderen gesund sind, und die Heiden, wo sie liegen lassen und davon gesprungen sind. Und jetzt kommt eben Quintessenz. Als dies bekannt wurde, blies man den Gott der Christen. Vom Eusebius, von einem Geschichtsschreiber geschrieben. Und das ist der Punkt. Wenn eine Krise ist, unsere allererste Aufgabe ist, aufzustehen in dieser Krise und einen Unterschied zu machen für Jesus. Und das ist mir so wichtig. Und ich sage nicht, es gibt auch fundierte Auseinandersetzungen, auch mit Medien, mit gewissen Szenarien. Das ist nicht falsch, überhaupt nicht. Aber der Schwerpunkt muss liegen darauf, einen Unterschied zu machen in dieser Krise. Und vielleicht sagst du dir, Joel, klingt ja schön und gut, ich habe einen Haufen Kinder und einen strengen Job, ich kann gar nicht helfen in einer Krise. Es sind die kleinen Sachen. Wir haben jeden Montag bis Freitag um 9 bis Viertel ab 9 ein Zoom-Gebet. Du kannst dich einklinken und auch mal in einem Zoom-Gebet mitmachen. Wir helfen die Familien, die Flüchtlinge aufgenommen haben, und wir haben jetzt die ersten zwei Meisen von Luzern. Wir helfen ihnen, mit diesen Flüchtlingen für sie da zu sein. Du kannst mal mit ihnen abmachen, die Flüchtlinge mal einladen. Wir haben im ICF-Zug zwei weitere Familien, die sich zumindest mal angemeldet haben. Soweit ich weiss, haben sie jetzt noch keine bekommen. Einfach dort, es gibt Möglichkeiten. Ich bin auf Hawaii geflogen. Lang her. London, Los Angeles. Und dann noch Los Angeles, Hawaii. Irgendwie 10 Stunden neben dem gleichen Mann gesessen. Air Force-Pilot früher, oder? Und dann hat mir seine Geschichte erzählt. Mega lang. 84. Wirklich lang. Sehr lang. Aber was ich noch weiss von dieser Geschichte ist, er ist mit 17 weg vom Glauben und mit 84 in dem Jahr, als er auf Hawaii geflogen ist, von London, seine Grosskinder besuchen, ist wieder zurückgekommen zum Glauben. Seine Frau ist gestorben an einem Herzinfarkt. Das hat ihm zum Nachdenken angegeben, er ist wieder neu zum Glauben gekommen. Und dann hat er mir gesagt, was er mitschaffen darf in der Gemeinde. Und das ist eine Story, ich liebe das. Er hat gesagt, wir haben bei uns in der Kirche eine geistig behinderte Person. Und ich gehe die jeden Sonntag abholen, bringe sie in die Kirche und tue sie wieder heim. Und verstehst du, in einer Krise, es braucht manchmal nicht so viel. Aber ein Mensch, der mit 84 sagt, das ist einfach mein Beitrag. Und ich bin so dankbar, in dieser Kirche zu sein, wo ich ihn geistig eingeschränkt und holen darf, eine Form wieder heimbringen. Das ist mein Beitrag. Wir können einen Unterschied machen. Matthäus 25, auf was kommt es denn darauf an? Das ist eine Endzeitbotschaft von Jesus. Er sagt, wenn Jesus wiederkommt, werden wir gerichtet. Und auf was liegt der Fokus? Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Hey, Christum ist so unkompliziert. Das ist nicht schwierig. Wirklich nicht. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Es ist nicht kompliziert. Lass uns am Nächsten dienen und lass in der Krise einen Unterschied machen. Ich habe mir nur den Dialog schon vorgestellt. Du bist vor Jesus. Natürlich, der Dialog ist jetzt ein bisschen fiktiv, weil du wirst dort wahrscheinlich vor Ehrfurcht erstarren. Und dann sagt Jesus, bist du die Kranken besuchen? Und dann sagst du, nein, aber ich weiss genau, was falsch gelaufen ist, der Gefangenenreform in der Schweiz. Weil ich habe alles gegoogelt und bin auf YouTube gut informiert gewesen. Jesus sagt, interessiert mich nicht. Ich will wissen, bist du die Kranken besuchen? Oder du sagst, ja, hast du den durstigen Wasser gebracht? Nein, aber ich kenne das Problem von der Glencore und der Wasserknappheit in Bolivien. Auch das sind wichtige Themen. Da dürfen wir es schon einsetzen als Christen. Verstehe mich nicht falsch. Aber verstehen den Punkt. Wir können uns in Theorie flüchten. Aber Jesus, wir haben vier Evangelien von Jesus. Es ist nicht eine politische Diskussion von Jesus überliefert. Nicht eine. Ich sage nicht, er hat keine geführt. Es ist ja nicht alles aufgeschrieben. Aber nicht eine überliefert, weil sein Ansatz ist einfach praktisch. Er sucht in allererster Linie Frauen und Männer, die aufstehen in der Krise, den Armen helfen und einen Unterschied machen. Und da gibt es mehr als genug Möglichkeiten. Und das ist so mein Herz dahinter. Lass uns die Zeit nehmen. Wir dürfen uns gewisse Fragen stellen. Wir dürfen uns auch gewisse Sachen kritisch in der Frage, ist auch wichtig. Aber lass uns den Fokus darauf legen, in der Krise aufzustehen und den Menschen dienen, die Jesus brauchen. Komm, ich stehe doch noch auf und beten wir miteinander. Yes. Ja, Vater Himmel, ich danke dir, dass du einfach ein praktischer Gott bist. Also wie mehr ich die Bibel lese, umso mehr länger merke ich, das ist echt oft so einfach. Ich war durstig, du hast mir zu trinken gegeben. Es ist nicht mega kompliziert. Es braucht nicht einmal ein College oder einen Bachelor. Das kann man. Man muss es einfach wählen. Jesus, und du siehst die Not der Menschen um uns herum. Vater, und ich bitte dich, dass wir eins auf Zentralfluss eine Church sein können, die einen Unterschied macht. Aber dass wir auch die Zeichen von der Zeit erkennen, das gehört schon auch dazu. Wir müssen schon auch mit dem Kopf arbeiten. Dass wir die Zeichen von der Zeit erkennen, weil wir dein Wort kennen, weil wir dein Herz kennen, weil du auf dem Thron sitzt von unserem Leben, aber dann auch ganz praktisch werden. Zu den Menschen gehen und einfach dienen. Den Hungrigen geben wir zu essen, den Durstigen geben wir zu trinken und den Nackten geben wir Kleider und die im Gefängnis geben wir besuchen. Ich bitte dich, dass wir das in der Ukraine machen können. Also in der Ukraine-Krise, mit denen, die hier kommen. Und auch mit den Russen natürlich, gerade im Zug, wo wir also für die Russen sind. Beten wir auch für die Russen im Zug. Ich bete dich auch, dass wir da vielleicht Corona, wenn jemand krank ist, wenn jemand leidet darunter. Jesus, hilf uns, den Spirit zu von diesen Christen in der Pest von Alexandria. Die Heiden sind davon gesprungen, sie sind voll drin. Sie haben den Tod nicht gescheucht, weil sie so eine radikale Liebe hatten für die Menschen. Und ich glaube, diese Menschen hast du gemeint. Sie haben vielleicht nicht alles verstanden, nicht jedes Kapitel können auslegen aus der Offenbarung. Aber sie sind gegangen und sie haben dient. Und so möchten wir auch sein. Amen.